together, talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Wir haben wieder eine neue Gästin bei uns. Ich habe beschlossen, wir nennen jetzt alle Frauen Gästin. Ja, Sophie Marie, hi. Schön, hi, dass du da bist. Brenda ist auch wieder da. Ich bin auch wieder da.
Wer bist du?
Ich bin die Christiane.
Sehr schön.
Ich bin das Zucker in Mit Milch und Zucker.
Sehr. Hey. Vor 2 Wochen war noch, ich bin Milch.
Ja, stimmt. Ich bin Milch und das ist Zucker.
Du bist nicht beides.
Zurück zum Thema, zur Gästin. Sophie Marie, du bist bei uns und wir kennen uns eigentlich nicht. Wir kennen dich nur von Erzählungen, weil du bist eine Freundin von der Fanny.
Genau.
Und die Fanny war jetzt schon ein paar Mal bei uns, wie zum Beispiel in der Folge letzte Woche.
Genau.
Ja. Aber jetzt geht es nicht um die Fanny, es geht um dich. Du bist 30 Jahre alt und arbeitest als Projektmanagerin.
Das ist richtig, genau. Perfekt. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Freut uns sehr, dass du da bist. Und die Brenda wird dir jetzt auch gleich erklären, worum es geht, nachdem du schon so darauf wartest.
Man muss dazu sagen, das wissen eigentlich die Leute nicht, die nicht schon mal bei uns Gast waren,
ja,
dass wir das Thema nicht vorher verraten. Und dass die Leute, jeder und jeder, die bei uns hier sitzt, ist immer so, oh, was für ein Thema wird das sein und kann ich dir etwas sagen dazu, was ist ein gutes Thema. Und zwar haben wir das Thema für dich gewählt, Entwicklung.
Ja, schön.
Und zwar haben wir uns gedacht, wir haben es auch nicht Entwicklungspolitik oder Entwicklungszusammenarbeit genannt.
Danke.
Wir haben uns Entwicklung genannt, weil wir gedacht haben, es ist auch spannend, über persönliche Entwicklung reden zu können.
Absolut.
Vor allem, wenn man aus einem Bereich wie der Entwicklungszusammenarbeit kommt.
Ja.
Das ist total spannend. Wir haben wahnsinnig viele Fragen.
Ja, wir haben wahnsinnig viele questions to go.
Ja.
Was für eine Überleitung.
Also fangen wir an mit den questions to go.
Okay, bist du bereit?
Ja.
Wasser still oder prickelnd?
Still.
Was war das letzte Geschenk, das du bekommen hast?
Eine Reise.
In meiner Freizeit mache ich am liebsten
Reisen.
Wenn ich mir eine andere Identität aussuchen könnte, wäre ich?
Ich.
Das letzte Mal richtig geärgert habe ich mich über?
Die Arbeit natürlich.
Das mag ich an mir?
Ich bin ehrlich.
Das mag ich an anderen?
Wenn sie ehrlich mit mir sind.
Meine Mama hat immer gesagt?
Das Leben geht weiter.
Die nächste Reise geht nach?
Amsterdam.
Das letzte Mal geweint habe ich?
Letzte Woche.
Das letzte Mal gelacht habe ich?
Heute.
Wanderschuhe oder Badeanzug?
Badeanzug.
Wie hast du deinen Großeltern deinen Job erklärt?
Gar nicht.
Soll man Entwicklungshilfe mit Migrationspolitik verknüpfen?
Auf keinen Fall.
Wenn du gefragt wirst, für welches Projekt man jetzt am besten spenden sollte, was empfiehlst du?
Eigentlich Öffentlichkeitsarbeit in Österreich.
Wahr oder falsch? Ist Entwicklungspolitik eine Art internationale Sozialhilfe?
Idealerweise nicht.
Questions to go gemeistert.
Das war gar nicht einfach.
Aber hast du gut gemacht. Und jetzt mal eine leichte Einstiegsfrage, damit wir ein bisschen zum Thema hinkommen, damit wir ein bisschen ins Gespräch kommen. Was ist oder war ein guter Kaffee für dich?
Also da habe ich 2 sehr konträre Beispiele. Das passt dann auch wieder zum Thema Entwicklung. Also einerseits meine ersten Cafés waren die großen Kaffeelattes in meinem Schulschwänzer-Café sozusagen, in dem ich Stunden verbracht habe mit meinen besten Freundinnen. Und damals auch mit einem Kilo Zucker, um den Kaffee so Schaum runter zu löffeln. Aber da kleben halt unheimlich viele Erinnerungen an diesen Kaffee. Und dann für mich mittlerweile einer der schönsten und wichtigsten Kaffees ist der Espresso nach einem Essen. Nach einem guten Essen, ein guter, starker Espresso. Und ja, das sind die Kaffees, die man so richtig genießt. Untertags so ein schwarzes Gschloder trinkt man halt dann auch regelmäßig. Aber das assoziiere ich jetzt nicht als Kaffee mit irgendwelchen guten Gefühlen, sondern das ist halt nebenbei.
Ich habe ja so eine Standardfrage, weil ich finde ja, also wenn ich versuche, so zurückzuerinnern, Kaffees, die ich gern getrunken habe, ist es meistens mit Urlaub verknüpft. Es ist meistens mit, wo man gerade war und
absolut,
was man so für ein Bild vor sich hat.
Absolut, irgendwie. Das wäre so mein dritter Punkt gewesen, ist die Kulisse. Also ein guter Kaffee, auch wenn er 15 Euro kostet auf einem Markusplatz. Oder einfach, weil es so zum Szenenbild dazugehört, dass man sich dort einfach mal einen Cappuccino bestellt hat und dann einfach da sitzt und dann trinkt man noch wesentlich langsamer als wahrscheinlich sonst. Also Reisen und Kaffee, ganz klar.
Und du reist ja auch auf den Gegenden, die jetzt nicht so Top 1 Touristikgebiete sind.
Ja, das stimmt.
Wie ist es dann dort?
Da ist es eigentlich schockierend, beziehungsweise die Kaffeeanbaugebiete, in denen ich war, ist, dass dort eigentlich schlechter Kaffee gemacht wird, weil die guten Kaffeebohnen kommen alle zu uns. Mhm. Und dort wird ja nur der Rohstoff gewonnen. Das heißt, dass die entweder gar keine Kaffeekultur haben, interessanterweise, sondern eher eine Teekultur oder eine gefärbtes Kaffeewasserkultur. Aber jetzt so ein stark röstaromischer Kaffee, das kennen die gar nicht so, außer wenn du jetzt in ein sehr spezielles Restaurant oder in irgendeinen Kaffeeschuppen gehst. Das heißt, da bekommt man das Unterschiedlichste zu trinken, obwohl man dann dort frisch die authentischen Bohnen von kauft. Und das war eigentlich auch eine spannende Erkenntnis, dass die Herkunftsländer gar nicht wissen, was mit den Produkten, die bei ihnen so passiert, dann danach noch passiert. Also in der Wertschöpfung, in der Weiterentwicklung, in der Werbung.
Und auch was es kostet wahrscheinlich.
Und was man theoretisch dafür verlangen könnte, ganz klar, ja.
Also wir haben ja vor ein paar Wochen zu Gast gehabt, Gudrun und Christian, die von einer Asienreise gekommen sind. Und sie waren auf Bali und haben dort sich schon angeschaut, wo die Kaffeebohnen, irgendwie die ganz tollen, irgendwie gezüchtet werden und geerntet werden. Aber angefangen hat niemand was damit dort.
Genau.
Ja. Und das ist halt irgendwie, ich finde das schade irgendwie.
Ja, schon.
Ja. Nein, das war eben jetzt bei der letzten Reise in Kolumbien ganz stark der Fall, wo du ja auch in deinem touristischen Plan Kaffee, Plantage besuchen, so ein Nummer 1 Thema ist. Und Kaffee, aber die Kolumbianer selber wirklich ganz vereinzelte Hipster-Schuppen, vielleicht richtig starke Bohnen, gut geröstete Bohnen haben, aber es durchgängig der Tenor ist, die guten Bohnen sind für den Export und bei uns ja also eher Tee und dann vielleicht ein bisschen ein Wasser mit viel Zucker und ganz viel Kondensmilch oder Milch. Also unsere Art der Kaffeekultur haben sie es sicher nicht.
Ich habe ja eure Reise verfolgt. Und ich weiß, dass ihr hingeflogen seid über New York.
Ja.
Und zurück auch, oder?
Ja.
Und wie ist es dann, wenn man von Kolumbien oder von der Gegend dort kommt?
Ja.
Und dann kommst du irgendwie in New York an und überall schreit dich Starbucks an mit was für und so.
Das finde ich jetzt gar nicht so schockierend, weil zum Beispiel in Kolumbien selbst, die haben halt ihren eigenen Starbucks. Und wo angeblich gibt es auch nur dort den guten Kaffee. Also wir sind am Ende auch dorthin gegangen, wenn wir mal einen, weiß ich nicht, Cold Brew oder... Ja, ich bin normalerweise komplett dagegen, aber jeder und auch jeder Reiseführer und jeder Backpacker-Reiseführer hat gesagt, okay, wenn ihr eine gute geröstete Bohne wollt in Kolumbien, dann wird es nicht am Frühstücksbuffet oder bei der Kreislerei ums Eck sein, sondern in diesem einen Laden, der 1:1 ausschaut wie ein Starbucks, nur heißt er halt, die zwei werden mich jetzt, ich weiß es noch wieder nicht, Juan Velasquez irgendwie, aber vom Style einfach ganz stark Starbucks. Und zum Beispiel in Österreich würde nie zu einem Starbucks gehen, also ich wirklich nicht.
Warum?
Weil wir so guten anderen Kaffee überall anders haben und ich da auch schon so eine Aversion entwickelt habe. Plus die Preise regen mich maßlos auf. Ich weiß nicht, wahrscheinlich jetzt ein großer Ströck Kaffee mit Sojamilch ist jetzt vielleicht gar nicht so viel billiger, aber das ist so in mir drinnen. Okay. Beim Starbucks holst du dir keinen Kaffee. Außer vielleicht, ja, so diese Kaltgeschichten, finde ich, die haben wir noch nicht so drauf das und das liebe ich. Im Sommer einen einfach Americano mit Eiswürfel und sonst nix. Und nicht irgendwie Frappuccino doppelt Sahne, aber das gibt's halt auch beim Ströck nicht oder selten.
Das stimmt. Ich kenne dich ein bisschen aus Fannys Steffis.
Insider.
Insta-Stories.
Ja.
Und bevor ihr in Kolumbien wart, wart ihr in Mosambik.
Genau. Sie haben meine Reisebuddy forever. Ja, also wir waren das Jahr davor. Übrigens Frage, ob wir das diese Weihnachten wieder machen, aber ja, wir waren das Jahr davor in Mosambik, weil ich Freunde besuchen wollte in dem Zeitraum und ich habe vorher ein Jahr dort gelebt, ein bisschen was über ein Jahr und damals hat mich die Fanny dort schon besucht, dann bin ich mit ihr herumgereist und sie wollte jetzt wieder mitkommen, jetzt haben wir teilweise ähnliche Sachen gemacht, aber auch ganz neue und bin ja happy, wenn ich Begleitung habe. Also,
aber reist du alleine auch?
Das ist noch so eine Hemmschwelle. Also ich habe, nachdem ich ein Jahr in Mosambik gelebt habe, habe ich eine dreiwöchige Reise allein gemacht durch Ostafrika. Aber das war eine organisierte Reise. Das heißt, ja, ich war allein dort, hatte meine eigenen Unterkünfte, aber ich war halt schon mit einer Truppe. Also allein war ich jetzt nicht, weil das sind auch unglaubliche Distanzen und sagen wir mal so diese öffentlichen Verkehrsmittel, Busse, so wie Südostasien so leicht bereisen lässt sich dann nicht. Und da war eben so ein riesiger Truck, der uns von A nach B gebracht hat und von Land zu Land und Visastelle. Und da habe ich mich dann auch schnell integriert, aber grundsätzlich die Reise habe ich allein angetreten, ja.
Wie kommt man zu der Entscheidung, ein Jahr in Mosambik zu leben?
Suche nach Herausforderung. Beziehungsweise das Thema Afrika ist schon ewig ein Thema, das ich hatte. Okay. Mich hat unlängst schon jemand eine ähnliche Frage gefragt. Und für mich...
Ich bin total originell.
Nein, aber ganz lustig, das ist jetzt ein ganz weiter Sprung. Aber meine erste Assoziation war dann König der Löwen. Das ist very close to my heart. Und so bist du der beste Disney-Film, der je gemacht wurde. Aber nein, es kam dann halt dieses ganze Thema internationale Organisationen langsam auf während meines Studiums. Ich war ja schon während der Schule in Amerika und irgendwie Englisch hat mir schon lang mehr getaugt als Deutsch. Und für mich war klar, also beruflich wäre es super, wenn ich irgendwie viel Englisch spreche, internationale Leute.
Hast du studiert, genau?
Ich war auf der WU und habe IBWL studiert. Mhm. Und dann war ich in Maastricht und habe Human Development und Public Policy studiert. Mhm. Also quasi dann eigentlich ein Interessensmaster auf so das, die Basiswirtschaft gelegt. Dann, als ich mich wirklich in diesem Bereich Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungspolitik immer näher da reingegangen bin, war halt klar, musst halt mal gemacht haben. Also sei es jetzt, erste Idee war ein Internship gleich nach dem Master, das hat dann nicht ganz so funktioniert. Und dann kamen halt die Chancen, ja, dort vor Ort zu sein in einem Büro. Und da habe ich gesagt, gut, das muss ich jetzt machen, weil sonst bereue ich es. Und dann habe ich es halt gemacht.
Ist aber auch eine gewisse Form von Mut, zu sagen, ich gehe auf einen Kontinent, wo ich jetzt nicht so...
Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja, also ich meine, ich habe auch unfassbare Angst gehabt. Es ist ja nicht so, ich mache das und alles easy cheesy. Also, aber das finde ich prinzipiell ist für mich immer ein gutes Zeichen. Je mehr ich mich anscheiße, desto sicherer kommt was dabei raus am Ende. Also ist irgendwie so ein bisschen ein Credo.
Also bist du schon jemand, die sich selbst down fordert?
Ja, beziehungsweise sind es ein bisschen Extremen eigentlich. Also ich habe das jetzt auch in meinem Kopf ein bisschen durchgespielt. Es ist entweder dieses auf das andere Ende der Welt übersiedeln oder halt wirklich so Mordsachs außerhalb meines Bezirks, ich verlasse meine Wohnung nicht mehr. Also ich habe schon so beide Seiten in mir, die auch viel miteinander kämpfen können. Und manchmal gewinnt die eine und manchmal gewinnt die andere, aber... Ich brauche beide.
Und was hast du in Mosambik gemacht?
Ich habe in Mosambik für die österreichische Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet. Wir haben ein Büro, also Mosambik ist ein Schwerpunktland der österreichischen Entwicklungspolitik.
Okay.
Das einzige im südlichen Afrika. Also in Afrika haben wir noch Burkina Faso, ja, oder Regionalschwerpunkte haben wir auch, ich möchte mich jetzt nicht. Aber Mosambik ist ein Schwerpunktland und da haben wir auch ein Büro, weil wir dort, Österreich dort direkt Budgethilfe leistet. Das heißt, Österreich und die Gelder, die für Mosambik veranschlagt sind, gehen direkt in die Regierungsbudgets und wir sind als Gebernation dann dort, um Regierungsprogramme, Policies zu überwachen, klingt blöd, aber zu steuern, zu beraten, technische Assistenz zu geben. Und dann haben wir halt verschiedene regionale Schwerpunkte, wie dann haben wir eine ganz bestimmte Region, die wir unterstützen, die jetzt eben auch für sehr große Aufruhr gesorgt hat, weil das war Beira, da wo der Zyklon jetzt drüber gegangen ist. Das heißt, das ist eigentlich Beira, Sofala, diese Region ist so, da unterstützen wir sehr viel, da haben wir eine ganz enge Kooperation im Landwirtschaftsbereich und das ist halt massiv zerstört momentan. Mhm. Und ja, dadurch haben wir ein Büro dort und unterstützen aber dort als zentrale Stelle nicht nur die Entwicklungszusammenarbeit, sondern wir arbeiten natürlich auch der Botschaft in Pretoria zu. Wir arbeiten mit der Wirtschaftskammer, die in Johannesburg sitzt, zusammen. Das heißt, du bist halt als österreichisches Office sozusagen so ein bisschen Stakeholder und Ansprechpartner für alle, die an dem Land oder der Region interessiert sind. Das heißt, es ist auch sehr vielseitig.
Ich habe heute ein bisschen gegoogelt, so was sind so Mythen der Entwicklungshelfer und der Entwicklungszusammenarbeit. Und das Erste, was gekommen ist, dass Entwicklungshelfer vor Ort ein bisschen Weltverbesserer für Einsteiger ist.
Ich glaube, das ist immer ganz schwer, diese Definitionen abzugrenzen. Mhm. Was ist Entwicklungshilfe? Was man übrigens nicht mehr sagt, sondern wir sagen Entwicklungszusammenarbeit. Entwicklungshilfe ist auch ein veraltetter Begriff.
Ich habe immer überall hier schön EZA geschrieben.
Ja, sehr schön. Aber eben, es geht nicht nur um diese Hilfe, sondern um dieses auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Das ist so ein Grundtenor, nicht nur von der Politik, sondern auch, ich meine, das meiste kommt aus Multilateralen, also UN-Institutionen und dann auch NGOs. Und zwar zivilgesellschaftliche Organisationen. Also es ist eine Zusammenarbeit. Was jetzt Einsteiger ist, ich meine, klar, es gibt Experten und da ist es dann, was ich finde, sehr schwierig und das habe ich jetzt auch in den letzten Jahren gemerkt, du bearbeitest ja ganz unterschiedliche Branchen. Das heißt, wie ich vorher erwähnt habe, Landwirtschaft oder du sagst Wasserexperte oder du bist rein jemand, der sich darum kümmert, dass die Regierungsinstitutionen besser funktionieren. Also de facto machst du eine Organisationsentwicklung in Behörden dort oder du sagst, du ziehst Mobilität anders auf. Aber das sind ja alles eigentlich grundunterschiedliche Branchen und Expertisen, die gefragt sind. Das heißt, du kannst einfach Ingenieure haben, Wasserexperten, Verkehrsexperten, die das ganz objektiv durch ihre Expertise und die lokalen Gegebenheiten, muss man halt immer mit einbeziehen, bearbeiten. Und das ist diese technische Assistenz, die durchaus ihre Berechtigung hat, weil die Ausbildung ist manchmal dort einfach nicht auf dem gleichen Stand. Und wenn dann jemand da Know-how weitergibt, ist das recht wichtig. Das ganze Thema Volunteering, Berichterstattung und dass dieses International Development auch schon eine eigene Konzern, teilweise eine Selbstbeauftragung geworden ist, ist wieder ein anderes Thema. Weil ob du jetzt sehr viele Generalisten brauchst, die ununterbrochen Zusammenfassungen von irgendwas schreiben und nach Hause senden und aber de facto jetzt keine beratenden Tätigkeiten, sondern eigentlich nur organisatorische, administrative Tätigkeiten leisten, ist jetzt wieder was anderes. Dann weiß ich eben nicht wieder, wie die Kritik, auf was die sich jetzt genau bezieht, ja, eigentlich.
Dass das ganz viele Leute, die in Deutschland internationale Entwicklung studieren, eigentlich das studieren, weil sie sagen, ich möchte nachher ins Ausland gehen und möchte irgendwelchen Leuten helfen.
Ah ja, okay. Na, da bin ich, aber das möchte ich jetzt auch nur für mich sagen. Also IE habe ich jetzt, oder internationale Entwicklung habe ich so nie studiert, weil mein Master in Maastricht da eher quantitativ war, also statistische Analysen von Subventionsprogrammen und also alles Mögliche, was die UN zum Beispiel rät, wie Steueradjustierungen oder direkte Geldbeträge an Frauen zum Beispiel, ob die wahrlich das bewirken, was sie bewirken sollen, alles Incentivierungen. Aber klar, wir haben auch Papierlein geschrieben und wir haben auch Strategien erarbeitet. Also ein volkswirtschaftliches Verstehen ist, glaube ich, notwendig und ein kulturelles Verstehen. Aber das kann man schwer studieren. Also selbst wenn ich IE studiere, weiß ich sicher nicht, wie es im südlichen Afrika im Busch abläuft. Also das weiß ich einfach nicht. Aber ich glaube jetzt auch im Nachhinein zu sagen, dass ob man jetzt in der Entwicklungszusammenarbeit arbeiten will oder ob man wirklich sagt, ich will da unten, da oben, da rechts, links irgendwo helfen, glaube ich trotzdem, dass ein Studium mit Hand und Fuß im Sinne von, ich kann deren Maschine dort reparieren, ich kann ihnen auch noch zeigen, wie sie es machen und im Idealfall machen sie es dann die nächsten 10 Jahre auch selber, das hilft. Aber darüber zu schreiben, dass der jetzt die Maschine nicht bedienen kann, also nur um das jetzt überspitzt zu sagen, halte ich jetzt auch nicht für...
Ich habe jetzt gestern mit einer Freundin von uns gesprochen, die eine große Afrika-Expertise hat und auch viel gereist ist, ein Buch darüber geschrieben hat und so weiter und haben eigentlich sehr viel zufällig über die Entwicklungszusammenarbeit in Afrika gesprochen. Und dann habe ich heute ein bisschen gegoogelt, weil ich mir gedacht habe, ich bereite mich schon ein bisschen vor. War eigentlich ein bisschen enttäuscht, dass es so vor allem im deutschen Bereich die Meinung gibt, dass sich die Grundthesen, auf denen man stützt, sehr stark verändert haben. Nämlich früher war schon an Unterstützung gebunden auch, man verlangt gewisse Sachen. Mhm. So Demokratie oder Bürgersachen oder was auch immer. Mhm. Ja, also gewisse so Good Governance-Sachen.
Ja.
Und dass es jetzt irgendwie verändert hat und dass man auch mal locker Autokraten unterstützt und sagt, Hauptsache es kommen nicht mehr Leute zu uns. Dass da ein anderes Vorzeichen davor steht.
Also das ist jetzt, glaube ich, ein ganz großer Sprung. Mhm. Also dieses Thema, dass wir jetzt Entwicklungszusammenarbeit nutzen, um die Rahmenbedingungen vor Ort besser zu machen, damit sie nicht zu uns kommen, ja, ist einer von vielen Argumenten, die du liefern könntest, würde ich aber jetzt da, wo es herkommt, nämlich in der Flüchtlingskrise oder wie auch immer, überhaupt nicht benennen, weil diejenigen, welchen die bei uns scharenweise über die Grenzen gekommen sind, kamen aus Kriegsgebieten im nördlichen Afrika und nicht aus dem südlichen Afrika, weil also aus Mosambik und ich meine ein paar Eritrea, aber das ist schon ein ganz schön weiter Weg. Und wenn die es einmal lebend nach Nordafrika geschafft haben, dann Respekt, wenn sie dann auch noch rüberkommen. Aber wir hatten, also ich meine, das ist sicher nicht, wenn wir jetzt ganz unten im südlichen Afrika einen Brunnen bauen, dass die da oben aus dem Kriegsgebiet nicht mehr zu uns kommen, ist ein Schmarrn. Das Thema, was ganz, ganz spannend ist, ist Geben und Nehmen von Rahmenbedingungen, Good Governance. Ich habe das eigentlich ganz viel hinterfragt schon am Anfang oder kurz nach meinem Studium oder bei meinem ersten Job, weil halt dieses ganze Menschenrechtsansatz und es wurde halt alles und alles erneuerbare Energien und Gleichberechtigung und sind eh die Frauen überall dabei und also... Nicht falsch verstehen, ich bin für all das und noch mehr, aber wenn man das vergleicht, ich meine, wir sind ja auch nicht an dem Punkt, wo wir heute sind oder sehr viele westliche Staaten und schon gar nicht Asien, das so gewachsen ist, wie es eben auch in der Vergangenheit ist und das immer so gern verglichen wird mit Afrika, ist auch nicht auf Basis von Menschenrechten, Einhaltung und Gleichberechtigung und ausschließlich auf Solarpanels gewachsen, nämlich ganz im Gegenteil. Und klar, ich habe jetzt möchte auch nicht, dass es noch schlimmer wird, aber es ist halt schon sehr anmaßend eigentlich zu sagen, dass Länder, wo es zu 70%, die noch die Grundbedürfnisse nicht gedeckt haben, und da reden wir von Wasser, Nahrung, ganz easy Schule, dann zu sagen, aber die Frau muss auch genau dieselben Rechte haben für Kulturen, Stämme, die sowas auch überhaupt nicht verstehen. Haben wir ja auch noch nicht so ganz, nicht? Mhm. Und überhaupt, und CO2 ausstoßen geht gar nicht. Also klemmt sich ja alle Solarpanels drauf. Und eigentlich, in Wahrheit dürften sie gar nicht wachsen, weil da hätten wir ja sowieso grundsätzlich ein Problem, weil irgendwas werden sie schon nützen und verbrauchen. Also das steht ja alles schon sehr im Widerspruch. Und auf unserem Entwicklungspfad hatten wir nicht all diese Vorschriften, die wir ihnen aber jetzt auferlegen. Und da verstehe ich halt die Tendenz von den Autokraten, zu sagen, schnelles Geld, da baue ich mal eine Straße. Das kommt dann eben aus anderen Ländern, die ihnen nicht so eine Liste an Anforderungen geben. Und ich meine jetzt, auch wenn ich es nicht gut finde, aber jetzt vom Denken her, macht schon Sinn.
Wie bin ich da mit dir? Also weil das ist ja auch die Kritik an der Weltbank zum Beispiel. Weil die Weltbank kommt mit einer Liste und sagt, Good Governance, das hat alles zu passieren. Aber das ist eine Front. Weil im Grunde geht es darum, folgt sie uns oder nicht. Egal was da, also scheiß Demokratie, Hauptsache ihr folgt, was die USA gerade möchte. Ja. Das ist ja das Problem eigentlich vom Good Governance Ansatz. Und ich glaube schon, das ist meine persönliche Meinung, dass man schon auf ein paar Grundwerte schauen kann. Und ich glaube zum Beispiel, wenn man jetzt schaut, in die Bildung investiert, dass man sagt, okay, es muss zumindest geschaut werden, dass Mädchen den gleichen Zugang haben dazu. Ich glaube, man kann auch so mit Gleichberechtigung anfangen, in einer Gegend, wo das noch nicht Thema ist.
Auf jeden Fall. Also das muss auch alles mitbedacht werden. Also das ist überhaupt keine Frage. Es sind ja eher Dinge, die man dann halt in der Projektarbeit mitkriegt. In Österreich, wenn es um Förderthemen geht, wo halt Dinge dann bedacht werden müssen und man eh schon so froh ist, ein gutes Projekt zu haben. Und gerade auch das Gender-Thema. Ich meine, ich bin begeistert davon, dass man auch Frauen viel mehr zu technischen Berufen motiviert oder zu naturwissenschaftlichen Berufen. Aber wir haben doch auch keine 50-50. Und es ist halt einfach so, dass sich nicht so viele Frauen momentan einfach dafür interessieren. Vielleicht kommt's, vielleicht kommen wir dahin. Aber das heißt, dass auch Südosteuropa, wenn du da als Maschinenbauer wen unterstützt im Bereich Maschinenbau, wirst halt schwer 50% Frauen dabei haben und das ist Tatsache. Aber sollen wir ihn deswegen jetzt nicht unterstützen? Das macht jetzt auch keinen Sinn, weil dann kommen wir nie an einen Punkt, wo die Frauen aufnehmen, Frauen darüber wissen. Also das ist halt einfach, ich finde, da muss man auch die andere Seite immer viel mehr bedenken und wir sehen das oftmals, oder wir, aber die Theorie sieht das zu einseitig.
Auch sehr eurozentristisch eigentlich.
Absolut. Ich meine, ich habe halt beide Perspektiven. Ich war eben in einem österreichischen Büro vor Ort. Ich war aber auch in den Zentralen und ich war in Wien. Und das ist total spannend, die Dynamik zu sehen. Ich meine, wir haben als Österreich nicht sehr viele Auslandsbüros, weil wir ja auch nicht sonderlich groß aufgestellt sind. Auf jeden Fall ist dieses, finde ich, die Auslandsbüros, wenn wir das wirklich nachhaltig und lange verfolgen wollen, dort Engagement zu zeigen, essentiell, um zu verstehen, wie das Land funktioniert, was gerade vor sich geht, wer sonst noch da ist. Und das ist total wichtig. Da ist aber dann schon noch immer die Frage, inwiefern wird das gehört, das Feedback gehört, das auch wirklich aktiv, aktuell immer mit einbezogen. Und inwiefern wird halt immer weiter das Gleiche gefahren, ohne das groß zu hinterfragen.
Zum Beispiel in Mosambik, war's von der staatlichen Entwicklungszusammenarbeitsseite, war da Österreich irgendwie Top 1 oder waren da andere Länder aus der EU auch noch?
Also Mosambik, der war gut, nein. Mosambik war zu der Zeit 14 Geberländer.
Okay.
Glaube ich, 14.
EU oder
Welt? Welt jetzt? 14 oder 9? Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber im zweistelligen Bereich. Und wir waren jetzt weltweit, wir waren, glaube ich, am ganz untersten Ende im Sinne der Beitragszahlungen an das Land. EU müsste ich jetzt aber, EU, es gibt eine eigene EU-Botschaft dort, wo dann auch alle EU-Mitgliedstaaten irgendeiner Weise vertreten sind. Und darüber hinaus haben aber ganz viele EU-Mitgliedstaaten ihre eigenen, nämlich auch Botschaften. Also wir sind ja einfach ein Entwicklungsbüro eigentlich gewesen, keine Botschaft. Und das sind natürlich die Skandinavier ganz weit vorn, die Niederländer, dann die Engländer sowieso ganz groß, also mit nicht nur Botschaft, sondern mit ihrem riesigen Entwicklungsbüro. Also auch möchte meinen, dass wir als EU-Land, das vor Ort eine Repräsentanz hatte, sicher auch eher weiter unten waren.
Und hat es auch Zusammenarbeit gegeben zwischen den EU-Staaten?
Auf jeden Fall. Okay. Also das ist ja auch sehr spannend, und das hat mir mitunter am besten gefallen, auch ist dieser Zusammenhalt im Land. Also da wird sich regelmäßig ausgetauscht, da wird auch geschaut, dass man Dinge zusammenhebelt, natürlich nicht in allen Bereichen, ja, weil gerade wenn jeder seine eigenen Projekte und Programme hat, aber es gibt regelmäßig Handelsattachés oder was auch immer für Attachés, es gibt immer verschiedene Themen, das waren bei uns halt immer eine Person oder zwei Personen, die sich austauschen regelmäßig und die EU macht auch echt lustige Geschichten, also von Festivals bis, also von nicht nur Kultur, aber organisiert Konferenzen, also man trifft sich auch immer wieder.
Okay, super. Ja. Und du hast dann gesagt, ich gehe jetzt ein Jahr nach Mosambik.
Ja.
Und deine halbe Mutter hat wahrscheinlich gesagt, bist du denn wahnsinnig? Und Freunde?
Nein, eigentlich hat das, bist du wahnsinnig, hat überhaupt niemand gesagt. Okay. Ganz im Gegenteil, aber ich glaube, das liegt auch daran, wie ich zu dem Zeitpunkt an sich war oder wo ich gerade gestanden bin, so persönlich. Eigentlich haben alle gesagt, ja mach, probier es aus, kannst du jederzeit zurückkommen. Okay. Und sagen wir mal so, meine Freunde und meine Familie sind schon gewöhnt, dass ich halt ins Ausland gehe oder auch mal ein Jahr nicht da bin. Das heißt, es war jetzt nicht der Weltuntergang. Es war für mich schon ein bisschen traurig, meine beste Freundin gerade hochschwanger war und ich halt wusste, ich bin nicht da, wenn das erste Baby da ist. Das ist natürlich, je älter man wird, desto mehr Events, so Live-Events passieren, wenn man weg ist. Aber ich wusste und ich hatte auch eine Beziehung zu dem Zeitpunkt, das hat sich dann auch nicht nur deshalb, aber unter anderem aufgelöst. Aber ich wusste, wenn ich es nicht mache, bereue ich es. Es gab nur eins, was ich wusste, wenn ich jetzt dazu Nein sage, dann werde ich mir für immer dafür einen Arsch speisen.
Aber Mosambik ist ja schon was anderes als jetzt Maastricht. Mit was für Erwartungen bist du hingegangen?
Ich hatte auch eine scheiß Angst, weil ich war noch nie in Afrika. Ich war noch nie im südlichen Afrika. Ich hatte mal gar keine Erwartungen. Ich habe nur gewusst, ich muss ja wissen, ob ich dort leben kann, wenn ich mir anmaße, darüber irgendein Urteil oder irgendeine Art von Analyse, was auch immer mich in meiner zukünftigen Berufswelt treffen wird, zu machen, muss ich mir das schon anschauen. Man muss sagen, ich habe in der Hauptstadt gelebt und also afrikanische Hauptstädte sind jetzt nicht vom Luxus gesegnet, nicht mit Luxus gesegnet, aber sie sind auch nicht das, was man sich vorstellt. Es ist nicht nur Sand und Dings. Ganz im Gegenteil, weil halt eben die Botschaften, die Expats und dann dort auch ganz viele Portugiesen als ehemalige Kolonie Riesenfirmen haben. Also da gibt es schon den einen oder anderen Luxus. Und das heißt, man hat halt diese Stromausfälle und ab und an mal kein Wasser, das bekommst du mit. Aber in Wahrheit lebt man doch immer noch sehr gut dort. Aber klar, wenn ich dann im Nachhinein, weiß ich nicht, ob das jeder so könnte. Ich bin da, glaube ich, sehr anpassungsfähig. Also einerseits mag gern schöne Dinge, aber ich kann halt auch Zelt schlafen und ohne Wasser leben, wenn es sein muss. Weil wenn ich es eh nicht ändern kann, was brauche ich nicht?
Und du hast dann Sandberg, bist dann nach Mosambik gefahren.
Genau.
Und dann bist du angekommen.
Ja. Aber das war hart. Ich bin nämlich, also zeitlich nämlich auch hart. Ich bin damals, lass mich überlegen, Anfang November runtergeflogen.
Ja.
Und da war mir schon klar, also ich komme zu Weihnachten und zu Neujahr nicht nach Hause, weil ich werde nicht einen Monat später wieder durch den halben Erdball, also über den halben Erdball fliegen. Und also Nummer eins war, als ich dort ankam, also nicht am ersten Tag, weil ich hatte da ein Wahnsinnsglück über drei Ecken. Meines Ex-Freunds hat mich ein portugiesisches Pärchen auf deren Couch crashen lassen für 2 Wochen, bis ich eine Wohnung gefunden habe. Und die haben sich so rührend um mich gekümmert und mich hier und da mitgenommen. Das war super. Also ich hatte eher einen total smoothen Start. Das Einzige war dann so auf der Straße, wenn ich allein gestanden bin, hatte ich wirklich das Gefühl, mich starrt jeder an. Also es ist dieses, ich bin hier gerade so dermaßen in der Unterzahl. Und es war, ich war richtig eingeschüchtert. Nicht, weil ich Angst hatte, aber es war wirklich so solche Blicke. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Und das hat 2 Wochen gedauert und dann habe ich mich dran gewöhnt, beziehungsweise dann war es auch weg. Und dann habe ich meine Chefin auch gefragt, ich so, heißt das? Sie so, naja, blond, weiß, aber ganz ehrlich, spürst du es noch? Und ich so, naja, nach 2 Wochen, naja, jetzt eh nicht mehr. Sehr schau, die riechen das, wenn du neu bist. Wenn du schon länger dabei bist, kriegen sie schon nicht mehr mit. Und es stimmt, also irgendwann war das auch überhaupt kein Thema mehr, aber es ist schon im ersten Moment so ein wow, weil man es ja auch nicht gewohnt ist. Also ja. Wenn man meistens im europäischen Raum ist und lebt, fällt man jetzt mit blonden Haaren nicht so auf. Und dort bin ich aufgefallen, ja.
Aber also auch mal spannend, so die andere Seite zu sehen.
Absolut.
Ja.
Aber wie ist das, also ich stelle mir das sowas, also mir würden Sachen Sorgen machen wie findet man eine Wohnung? Wie richte ich eine Wohnung ein? Wie kriege ich Internet in diese Wohnung? Zum Beispiel.
Ja.
Top of my head.
Nein, also ja, eigentlich. Es sind ganz normale Sorgen, die ich genauso hatte und habe. Und ich bin da auch so ein bisschen ein Organisationsfreak. Und habe also immer schon in meinen Auslandsaufenthalten vorher schon mal auf jede Facebook-Gruppe gejoint, die es irgendwie gibt, mich schon irgendeine Introduction geschrieben und hey, ich bin ab dann und dann da und hat wer ein Zimmer, hat wer Lust, irgendwas zu machen. Also das ist so eine Horror-Story, du kommst so an und plötzlich, was mache ich, mit wem mache ich was, ich bin alleine. Und eben auch öffentliche Verkehrsmittel ist ja dort nicht so easy oder einfach gar nicht da. Ist halt nicht. Und wie gesagt, diese portugiesische Jungfamilie hat mich so herzenswarm aufgenommen und mich auf Partys und Essen mitgenommen und hat mir alles gezeigt und mich mit dem Auto auch herumgefahren teilweise und nämlich auch zu Wohnungsbesichtigungen gefahren. Das war also wirklich ein Glück, sie gehabt zu haben. Und dann habe ich auch durch Bekannte von ihnen, also ich wollte auf jeden Fall in einer WG wohnen, das ist bei mir so ein bisschen eine Prämisse, im Ausland allein wohnen mache ich in Wien gern, aber im Ausland gern WG, weil da hast du automatisch gleich einen Anschlusspunkt und meistens natürlich möblierte Räume. Also wenn ich weiß, ich bleibe jetzt nicht 5 Jahre, kaufe ich mir keine Möbel, sondern schaue, dass ich halt irgendwas habe, wo ein Bett und meine Kleider aufgehängt bekomme und den Rest personalisiere ich dann halt mit meinem Zeug. Aber das wusste ich schon, also möbliert, ich habe ein paar unmöbliert, das wäre wirklich so ein Aufwand gewesen. Mhm. Das Einzige, wo ich sehr lange nachgedacht habe, war das Thema Auto. Mhm. Weil, ja, kriegst du da unten jetzt auch günstig, je nachdem, was du ausgeben willst und was du damit machen willst. Mein Vorgänger hat mir nahegelegt, ein Auto zu nehmen und hat halt gesagt, das ist befreiend. Und dadurch, dass ich vor Jahre davor in Amerika, wo auch alle Autofahrer sind und ich keins hatte und mich das so eingeschränkt hat in meinem Alltag, habe ich gesagt, nein, wurscht, was es kostet, ich nehme ein Auto und dann verkaufe ich es halt wieder. Es wird sich, plus minus wird sich das auszahlen. Und ich bin im Nachhinein, ich hatte eher eine Rostschüssel, also 4x4 und über Gatsch und Dings nicht zu denken, da bin ich immer mit Freunden mitgefahren. Aber für die Stadt war es gut und wichtig und hat mir da schon eine extreme Freiheit gegeben, dass ich das Auto hatte.
Würdest du sagen, hat der Mosambik persönlich oder beruflich mehr gebracht? Oder ist das ausgewogen?
Ich glaube, das ist ausgewogen. Das ist sehr ausgewogen. Also beruflich ist halt die Frage, wie du es definierst. Ich meine, du kannst ja alles auf einem CV so definieren, dass es dir was bringt. Und ich glaube auch, dass wenn es dir persönlich was bringt, dass dir beruflich was bringt, weil alles, was dir persönlich was bringt, dir sich auch beruflich was bringt, weil im Idealfall spielt das ja alles miteinander zusammen. Das heißt, ja, auf jeden Fall, ich misse keine Minute, die ich dort verbracht habe und auch jetzt von der Perspektive, ich möchte jetzt nicht sagen, ich bin eine Expertin, nein, aber ich war schon eine sehr viel idealistischer veranlagt und jetzt, sage ich mal, bin ich realistischer, weil es schon auch wichtig ist, herauszufinden, wie ticken die Leute, die du immer so beschreibst, als die müssen Hilfe bekommen oder Unterstützung oder wie auch immer. Und wie nehmen die das auch an oder wie leben die damit? Weil dann verstehst du erst, warum manche Dinge funktionieren und manche halt nicht. Das fand ich schon wichtig.
Wie haben dich deine Auslandsaufenthalte verändert?
Verändert ist, weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, wie ich ohne sie wäre, aber was ich glaube, was man schon lernt, ist erstens mal so ein bisschen außerhalb der Box zu denken und deinen Horizont zu erweitern. Also wenn du halt, ja, wenn du immer im selben Land bist und dann halt deine 25 Tage Urlaub auch gern reist, auch überspitzt gesagt, aber da siehst du zwar ein bisschen was von der Welt und du sightseest, aber ein Mensch und eine Kultur lernst du ein bisschen eher das Alltägliche kennen. Mhm. Da hat schon mit Amerika angefangen. Also,
wie warst du in Amerika?
Ich war in Nebraska. Cool. It was deep in corn husker fields, ja. Und da waren auch nur Amerikaner und vielleicht noch ein paar vereinzelte Latinos, die sich dahin verirrt haben. Aber es war schon mal das, okay, mit 15, ich habe immer gedacht, die Welt tickt so, aber die kann auch so ticken. Und dann einfach so das mal aufzunehmen das, und auch eben aus deiner Welt mal rauszuhüpfen. Ich hüpfst eh ganz schnell wieder rein, darum geht es jetzt gar nicht. Aber du weißt halt, du könntest das mal von einer anderen Sichtweise betrachten. Den After-Auslands-Blues habe ich jedes Mal gehabt, außer nach Amerika. Aber, und das könnte ganz klar damit zusammenhängen, dass ich dann immer in WGs war und mit 100 Leuten zusammen und dann natürlich irgendwie immer alleine oder bei den Eltern oder weiß ich nicht, aber zumindest nicht in einer WG, wo dann irgendwer zum Tratschen da war. Das könnte sicher ein Teil davon sein. Aber ich habe auch immer das Gefühl, dass Ausland so anders ist. Da ist Tabula Rasa, da kannst du halt...
Fangt man von vorne wieder an.
Ja, irgendwie fängt man von vorne wieder an und dann auch wieder nicht, weil da ist die Frage, wie sehr ist man noch mehr irgendwie man selbst, als wenn du dann da den Rattenschwanz hast und das Ganze davor zu Hause und dann dort einfach sagst, so, da bin ich. Ich bin die Sophie, ich bin so und so viele Jahre alt.
Muss Wien.
Mögen wir uns nicht, schauen wir mal, Sympathie, ja. Und dann hast du plötzlich eine Traube von Leuten und es ist einfach cool.
Tust du leicht mit neuen Leuten kennenlernen?
Ja, okay. Also im Ausland sowieso. Ansonsten kann es manchmal so ein bisschen anlaufschwierig, also Anlaufschwierigkeiten im Sinne von, ich beobachte das immer so ein bisschen still. Es ist ganz lustig, es gibt Leute, die würden sagen, ich bin introvertiert, oder dann gibt es Leute, die sagen, nein, extrovertiert, weil ich da auch ein bisschen Tendenzen habe, das unterschiedlich anzugehen. Dann bin ich sehr ruhig, je nachdem, wie wohl ich mich fühle. Aber am Ende des Tages schon auf jeden Fall immer sehr gute Freundschaften dabei raus, die mich auch nach wie vor begleiten. Also das ist natürlich da auch noch so grandios, du hast Freunde auf der ganzen Welt irgendwie, weil die gehen ja auch irgendwo hin wieder zurück. Ja.
Du hast jetzt eine total schöne Überleitung gemacht zu meiner nächsten Frage. Oh. Nämlich, was sind Menschen und Ereignisse, die dich geprägt haben?
Jetzt im Nach, also ganz, ganz extrem geprägt hat mich sicher meine Großmutter, die Mutter meines Vaters, die habe ich auch irgendwie Nils Großmutter so ein bisschen als Zweitmutter gesehen. Mhm. Also sie lebt auch nicht mehr, aber war eine sehr, sehr wichtige Person für mich. Und Erlebnisse auch Amerika. Also Amerika war 15. Das würde ich mal sagen, das ist so ein Alter. Da, wenn da was passiert, dann passiert da was und dann geht das ganz tief rein. Und ich fand ja Amerika... Das war schon das erste Mal, wo ich mich ausgetestet habe. Und zwar nicht, weil es so geil war, sondern weil ich es eigentlich ziemlich, ziemlich gehasst habe.
Echt, warum?
Also am Anfang fand ich es noch spannend, aber es war alles, ich war schon sehr einsam. Also die amerikanische Oberflächlichkeit war jetzt nicht mein Freund, weil, sagen wir, der erste Schultag, alle so, boah, Exchange-Stunden, du spannend und reden dich nieder und laden dich auf 15 Sachen ein und du so, urcool hier. Und dann halt so 2 Wochen später bist du eh nicht mehr so aufregend und dann ist das wieder weg. Das heißt, ich musste auch mal lernen, dass die Amerikaner einfach so eine Kultur haben, wo sie dich am Anfang, weiß ich nicht, was mit dir machen und dann aber auch ganz schnell das Interesse verlieren. Möchte jetzt auch nicht über... war aber jetzt in der Gesamtbetrachtung so. Und dann...
Ist im Alter auch schwierig. Ich meine, Entschuldigung, mit 15 ist bei uns das auch nicht so witzig. Ja,
ja nein, du. Ganz klar. In mit 15 ist es nicht... Ja, kann man jetzt auch sagen. Aber damals war das halt alles eine Katastrophe. Und ich habe einen Bruder und habe mir dann unheimlich gewünscht, Schwestern zu haben in meiner Gastfamilie. Ich sage, ich habe einen Bruder und ich möchte eigentlich das Leben, wie das ist mit den Schwestern. Ja, haha. Super. Hätte ich wohl mal nicht gemacht. Nein, ja, ich habe mich einfach mit meiner Gastschwester auch nicht so gut verstanden. Okay. Eigentlich gar nicht. Und dann das Thema Religion war sehr intensiv, was ich jetzt grundsätzlich respektiere ich das. Aber es ist halt, also American Style Religion Living ist so ganz anders als... Naja, also ich bin dort auf eine katholische Privatschule gegangen. Ich bin auch katholisch erzogen worden. Meine Gastfamilie waren aber Protestanten, Presbyterianer. Das heißt, die haben ihre Kinder halt in die katholische Privatschule geschickt, weil, nehmen wir an, bildungstechnisch, waren aber nicht irgendwie des katholischen Glaubens. Und meine Gastschwester hat mir nichts anderes erzählt, als auf dem Weg zur Schule bis zurück, wie deppert Katholiken sind. Und ich meine, ich bin wahrlich niemand, der für die katholische Kirche auf die Straße geht oder mich jetzt jemals angegriffen fühlt, wenn man hier im Büro sagt, wie kann man noch und überhaupt und die Kirche. Aber die hat mich so aufgeregt. Ganz ehrlich, wie du gehst auf die Schule, ich kann nichts dafür. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was ihr da so macht. Ich war auch ein paar Mal bei ihr in der Kirche. Aber irgendwann habe ich gesagt, so, ich muss da jetzt nicht jeden Sonntag hingehen, oder? Weil ich gehöre jetzt da auch nicht dazu. Dass ich mir eben gedacht habe, wie prepotent bist du eigentlich? Hat mich schon auch aufgeregt irgendwie. Und das ganz komisch, weil ich darüber mir noch nie Gedanken gemacht hatte, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber wenn du jeden Morgen hörst, wie deppert alle sind, dann bist du, stehst du irgendwie dann trotzdem auf. Mhm. Ah, gut, Überleitung zur heutigen Politik, aber egal. Es waren schon noch ziemlich viel einsame Zeit mit 15 und das hat mich aber sehr geprägt, das hat mich mit meiner Familie, weil ich habe dann total viel, trotz Zeitunterschied mit meinen Eltern kommuniziert und irgendwie alles besprochen und dann halt durchgezogen und es war nicht alles schlecht, das möchte ich jetzt so nicht sagen, aber es war prägend.
Mhm. Glaubst du, das liegt an dem Ort, wo du warst oder einfach... Prinzipiell.
Kann man jetzt viel drüber reden. Also es war ganz lustig, weil auch da bei der Bewerbung konnte man Regionen wählen. Man konnte sagen East oder West Coast oder Middle oder Up and Down. Ja, für, weiß ich nicht, ein paar hundert Euro mehr, was in Anbetracht eines Jahres jetzt nicht ausschlaggebend gewesen wäre. Und mein Vater hat halt gesagt, ja, du mach halt East oder West, dann wird's wenigstens einigermaßen ein cool an den Coasts. Und ich, deppert wie ich war im Nachhinein, aber ich gesagt, nein, das Schicksal soll über mich entscheiden. Und mein Vater hat, wie gesagt, dann kommst du sicher in irgendwie so Redneck Nebraska. Naja, gar, erste Gastfamilie war Nebraska. Und ich habe gesagt, Schicksal wollte es so. Im Nachhinein hätte ich Santa Monica am Pier sicher geil gefunden. Aber hey, dann wäre es vielleicht ein anderes Outcome gewesen, wer weiß.
Ich stelle mir das total schwierig vor, also mit 15 in neu wohin kommen, wo man die Sprache auch nicht so kann, wo alles anders ist, allein sein, Also das...
Das ist Nebraska sicher schon so die Hardcore-Variante.
Ich habe so spannende Dinge gerade gehört. Also ich meine, damals, wie gesagt, 15 war ich jetzt auch noch nicht so politikgewandt oder habe mich damit auseinandergesetzt. Aber ich glaube, jederzeit ist immer Österreich oder eigentlich Europa, weil ich meine, weißt du, die Sozialisten, ihr werdet schon noch sehen, dass das alles nicht gut ist. Ich so, also ganz komisch, ja, wirklich absurd.
Ich habe eine Freundin, die war auch ein Schuljahr in den USA und sie hat gesagt, sie war eigentlich nur damit beschäftigt, irgendwie lässig zu sein, weil bildungstechnisch hat sie das nicht gefordert.
Ja, nein. Also Englisch hat mich gefordert, ja, go figure, aber es war auch da, wo ich mir echt gedacht habe, ich war dann, also ich war Junior, das ist bei uns 7. Klasse und habe dann nach einem halben Jahr gesagt, nee, ich will Senior werden, Matura, weil dann konnte ich halt auf Prom und konnte halt die ganzen coolen Sachen mitmachen, wirklich bis auf das Englisch und da haben wir halt schon wirklich Literatur analysiert und das Scarlet Letter war jetzt nicht leicht für mich zu lesen im Altenglisch, aber auch das habe ich hingebogen. Also nein, es war nicht sonderlich herausfordernd. Also die hatten auch damals schon, lustig, da war ich dann für die WU schon gewappnet, die hatten schon Standardtests. Und sie dann A, B, C musste ich ausfüllen mit dem Bleistift, das ging dann durch so einen Computer, zack, zack, und dann hat er dir gleich gesagt, ob du den Test richtig, also bestanden hast oder nicht. Faszinierend.
Wahnsinn. Touristisch, Wahnsinn.
Ja.
Und ein zweiter Auslandsaufenthalt war dann Portugal.
Stimmt, genau. Während der Uni Erasmus in Portugal.
Warum Portugal?
Restplatzbörse. Nämlich wirklich. Ich glaube, wohin wollte ich? Ich wollte nach Spanien, weil ich wollte Spanisch lernen. Ich habe auch Spanisch auf der Uni gehabt als zweite Fremdsprache. Und dann gesagt, naja, wenn dann halt Spanien. Ja, das wurde dann nichts in den Elite-Unis von Madrid. Und dann habe ich bei der Restplatzbörse gesagt, ja, aber Südeuropa muss trotzdem sein. Irgendwas mit Strand und schön und warm und so. Steht, also das ist eh total meins alles, was so. Und dann habe ich Portugal so, komische Sprache, naja gut, schauen wir mal. Und dann hatte ich eine Bekannte, eben die, mit der ich schon Kurse hatte, auf der Uni und die hatte das Semester vor mir Lissabon gemacht. Da habe ich halt geschrieben, so, ja, super hier, voll cool und ich meine, Erasmus-Leben dort, spitze. Besonders teuer ist es auch nicht, nämlich eigentlich gar nicht.
Okay.
Und Englisch können sie fast alle, weil halt Portugiesisch keiner spricht. Und ja, Portugiesisch habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gelernt. Das kam dann später. Aber es hat mir das Portugiesisch, wie ich auch jetzt merke, oder bringt mir viel für Spanische. Also ich komme mit meinen portugiesischen, spanischsprachigen Ländern durch.
Wie viele Sprachen sprichst du?
Naja, also Englisch und Deutsch würde ich sagen fließend. Portugiesisch habe ich schon mal fließender gesprochen. Das ist halt je nachdem, wie viel man es spricht, nicht. In Mosambik war ich dann schon recht gut. Und ja, Spanisch habe ich gelernt, aber fließend. Wobei, wie gesagt, jetzt da in Kolumbien war ich recht begeistert, weil habe ich schon einiges machen können mit meinem Portuñol oder wie das heißt. Und Französisch habe ich in der Schule ewig gelernt.
Ewig vergessen.
Unheimlich gehasst. Und ja, ich kann noch was entziffern, aber bitte nicht mit mir konversieren auf Französisch.
Aber wir waren eigentlich bei den Menschen, die eigentlich nicht geprägt haben. Und du hast
meiner Großmutter.
Aber warum war deine Großmutter so wichtig für dich?
Naja, Nummer eins, was sie hat, mich und meinen Bruder irgendwie so, also die haben mich aufgezogen, noch parallel. Also meine Eltern waren berufstätig, also mein Vater, na, meine Mama auch, also meine Mama war selbstständig, mein Vater war damals noch nicht selbstständig, aber ist dann selbstständig geworden. Das heißt, wir hatten teilweise Kindermädchen, aber auch als überwachende Oberinstanz war meine Großmutter sehr oft da und hat uns halt dann immer Butterbrötchen geschmiert oder mit am Abend noch mit uns geredet. Aber es hatte immer ein Ziel. Also irgendwas wollte sie uns entweder beibringen oder erfahren. Und ja, sie war einfach immer da. Also es gab einfach keine Erinnerung für mich, in der sie nicht irgendwie da war oder was zu sagen hatte oder ich was mit ihr zu besprechen hatte. Und dann während der Schulzeit, mein Gymnasium war direkt neben ihrer Wohnung und wenn dann wieder diese blöden Nachmittagsturnen waren, hat man halt Mittag gegessen bei der Oma und dann ist man da zurückgegangen. Also auch da habe ich sie regelmäßig einmal die Woche gesehen, auf jeden Fall. Also ich bin mit ihr einfach intensiv groß geworden und dann, je älter ich wurde, haben wir dann, und auch nachdem mein Großvater dann auch gestorben ist, war dann ja auch noch über 10 Jahre allein, haben wir uns einfach so viel über so, also wirklich viel ausgetauscht. Und die, also ich meine, sie hat 4 Kinder, Respekt.
Ja, wahrscheinlich in deinem Alter schon gehabt.
Ja, und auch das Alter, also meine Großmutter ist 94 geworden und sie hat mir halt extrem viel dann auch, also nicht detailliert natürlich über die schwierigen Jahre erzählt, aber man muss sich das vorstellen, das sind ja teilweise noch im Ersten und im Zweiten Weltkrieg und mein Großvater ähnliches und dann, was mein Großvater halt auf keinen Fall erzählt hat, hat meine Großmutter immer so häppchenweise erzählt, dann auch uns auch ein bisschen, oder eigentlich diese Demut zu lernen, wenn wir dann in der Pubertät auch gerade wieder irgendwas an Problemchen hatten oder wegen den schwierigen 15 Jahren heulend nach Hause gekommen sind, dann kam immer, weißt du, wie es bei mir war mit 15? Und dann war es immer schon so, ich sag lieber nichts mehr.
Das gibt dann so aber, Relation.
Ja, es gibt eine Relation, die aber schon in der wichtig ist, die sich immer wieder zu setzen. Und das, ja, dann, also meine Familie eigentlich als ganz, mit meiner Familie meine ich jetzt meinen Kern, also meine Eltern, mein Bruder, weil wir halt irgendwie kommen, was wolle, zusammenhalten, obwohl wir patchworken. Also wir sind eine Patchwork-Familie, nicht da. Aber gern Zeit miteinander verbringen und alles miteinander beraten, durchbesprechen, nicht uns immer einig sind, aber einfach wissen, ich glaube, dieses Urvertrauen ist da, dass wir alle füreinander immer da sein werden.
Ach, man kann so super streiten mit Geschwistern.
Ach, ja, wobei, na, nicht mit meinem Bruder.
Ja, man weiß, dass Geschwister schauen genau, wo die Knöpfe sind, die...
Ja, aber das ist lustig, das haben wir haben das Streiten halt voll durchgezogen, bis wir 15, 16 waren, aber da, wir haben diverse Narben voneinander. Aber dann haben wir aufgehört, aber dann gab es auch plötzlich nichts mehr zu streiten, dann gab es eine zeitliche, eine räumliche Trennung für eine Zeit, die hat uns, glaube ich, ganz gut getan. Und jetzt gerade, also das ist ja Brother-Sister-Love, also ich bin wirklich auch total schön dann zu sehen, was auch aus dem Geschwister wird, wenn du jemanden von Anfang bis zum Ende begleitest, wenn du jetzt noch nicht selber Kinder hast, ist ja für dich das schon so ganz begeistert, also eine tolle...
Ist dein Bruder älter oder jünger als du?
Jünger.
Und zwar?
1,5 bis fast 2 Jahre jünger.
Ich habe auch 2 Brüder, das ist ähnlich. Und mit, also zum Beispiel fahren wir mit meinem Bruder, wir fahren immer auf Urlaub gemeinsam.
Weil so weit sind wir jetzt noch nicht. Auf kulinarische Wochenenden mit meiner Mama, ja.
wir haben sehr, sehr viele, sehr gleiche Interessen. Und wir können beide gut sagen, du, also jetzt mag ich mal einen Tag für mich haben und alleine sein. Und das ist okay.
Ja.
Wenn ich nicht gerade mit der Frau Körner auf Urlaub fahre.
Ja.
Aber machen wir das auch zu dritt. Sigurd?
Ach so, ja, das. wo war ich sonst mit euch? Also
Prag?
Stimmt.
Ja, aber wir waren bei dir und bei den Menschen und Ereignissen. Oder deine Familie haben wir jetzt durch?
Ja, nämlich
auch, wirklich alle. Außer es gibt
alle. Noch jemanden? Naja, ich finde, das ist schon einmal so eine kollektive Geschichte. Aber ich kann es schon auch Geschehen und Personen, das sind immer so Dinge, finde ich, die hängen zusammen. Mhm. Aber das ist schon so das Essentielle.
Könntest du dir vorstellen, nochmal ins Ausland zu gehen? Für mehrere Jahre oder für ein Jahr? Oder bist du jetzt so... Jetzt reicht's mal, jetzt bleibe ich mal.
Da, die Frage stelle ich mir auch jeden Tag. Das war, als ich nach Mosambik zurückgekommen bin, war mal so ein Jahr Mega-Depression. Also, ich hatte Depression nicht, dass ich jetzt, aber so, dass ich gesagt habe, und mich wieder beworben habe in Afrika und ich will wieder zurück und zumindest noch für 2-3 Jahre und irgendwie und nicht ganz gewusst, wie tue ich weiter und passt das nicht und... Jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr bin ich eigentlich an so einem Punkt, wo ich sage, also ich würde schon gerne in Wien bleiben. Also ich reise nach wie vor gerne und finde es auch super, wenn mein Job das irgendwie mit sich bringt, dass ich halt viel unterwegs bin. Aber ich habe schon gerne eine Basis, so auch ein bisschen das Thema Wurzeln schlagen, irgendwie sesshaft werden, habe ich schon. Und vor allem, wenn ich ins Ausland gehe, auch mit einer langfristigen Perspektive, also was ich halt jetzt gemacht habe, war immer so ein Jahr weg. Das heißt, du gehst hin, du hast eine lustige Zeit, du lernst coole Leute kennen oder du gehst auch wieder weg und das tut meistens extrem weh, weil du dann 1, 2, 3 Beziehungen schon ziemlich vertieft hast und du hast eine Wohnung und du hast irgendwie, und dann gehst du wieder und dann reißt du alles wieder raus. Und ich glaube, diese Kurzzeitgeschichten mit 1, 2 Jahren, das fände ich mittlerweile echt anstrengend, weil das ist ja auch Energie, die da reingeht und je nachdem, was für ein Mensch du bist, aber ich gehe halt relativ schnell, relativ tief und dann ist es relativ schwer, sich wieder rauszuziehen. Das mag ich einfach in der Form nicht mehr. Heißt nicht, dass ich nicht wieder ins Ausland gehen würde, wenn das Leben es so will und ich das für richtig empfinde. Aber jetzt gerade, nur um ins Ausland zu gehen, wieder von null irgendwo anfangen, sehe ich jetzt für mich nicht mehr.
Angenommen, du wirst einen Job angeboten bekommen, wo du wo du ein paar Jahre im anderen Land sein kannst, aber auch regelmäßig zurückkommst oder reisen kannst. Welches Land wär's, wo du dann gern hin würdest?
Einen langfristigen Job?
Ja.
Also wenn ich regelmäßig, ich glaube, es wäre schon Europa. Europa mit Meer. Also durchaus was Südländisches. Ich könnte mir Portugal eigentlich vorstellen. Ich mag Spanien auch ganz gern, aber die Portugiesen haben noch wirklich so was Unaufgeregteres. Mhm. Und was mich immer fasziniert hat, sie ignorieren die Touristen komplett. Also ich meine, ja klar, es gibt da die ein oder andere Strandpromenade mit Giftshops, aber nicht in so einer aufdringlichen Art wie andere Südeuropäer. Mhm. Italien, nein. Also Portugal.
Griechenland?
Da muss ich sagen, da war ich, glaube ich, einmal vor einer halben Ewigkeit. Das heißt, ich müsste mal wieder hin, um dir das beantworten zu können, wie ich das fühle. Habe ich jetzt nicht mehr so in Erinnerung.
Mein Griechenland wäre vielleicht im Jobbereich spannend, weil da geht es auch ganz viel um Außengrenzen und...
Naja, aber nein, das ist eben... Also ich meine, noch, wenn wir da doch wieder diesen Kreis schließen, ich habe nämlich in meinem Studium in Maastricht, war ich ja sehr eher in dieser volkswirtschaftlichen Perspektive, auch Innovationspolitik war da ein Teil davon und Entwicklungsökonomie und Migration und diese und internally displaced ist ja noch ein ganz anderes Research-Thema, ja, da könnte man ja Bände drüber sprechen oder schreiben vor allem. Und Migration Studies, das sind ja ganz eigene Studiengänge nochmal, die...
Ich wollte darauf hinaus, dass es das Griechenland ein Sprungbrett zu den Gebieten ist, die EZA-technisch für uns gerade spannend sind, weil sie sehr verbunden sind mit der Migrationspolitik.
Ja.
Also ob du jetzt nimmst Libanon, Jordanien, Syrien,
aber das
ist halt schon auch als Thema.
Aber das sind alles, wenn man es jetzt ganz praktisch sieht, alles keine Länder, die... in irgendeiner Form mit der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit zu tun haben.
Noch nicht.
Noch nicht, ja. Wobei ich bis auf diese kurze Aufregung und über die Flüchtlingskrise wir ja doch jetzt eher zum Westbalkan, Südosteuropa und so tendieren, dass es unser Fokus ist, dass wir uns da mehr engagieren und da auch ausbauen. Wir machen halt über Katastrophengelder relativ viel und über die multilateralen UN-Beiträge, dass wir halt sagen, da schießen wir jetzt in die Flüchtlingscamps, nach Jordanien was, weil die haben die Flüchtlinge und die Flüchtlingscamps. Ja, aber das ist ja eigentlich nicht, also eine strategische Entwicklungszusammenarbeit ist das nicht, das ist ad hoc Gelder, die man halt aus Gemeinwohl, aus Töpfen zuschießt und wir haben einen eigenen Topf, der Auslandskatastrophenfonds, der kann halt willkürlich genutzt werden, was gerade ansteht, der wurde eben auch für Mosambik genutzt, da kam halt was on top, weil gerade eine ganze Region ausgepustet wurde sozusagen, aber das ist strategisch, es gibt da keine Strategie, deswegen ist ja ganz spannend, dass dieses immerwährende Thema, das zu verknüpfen und so zu kommunizieren, passt überhaupt nicht in das, was die österreichische Politik da macht, weil wir machen da auch gar nichts. Die Herkunftsländer der Flüchtlinge, da tun wir eigentlich nichts. Oder eigentlich ganz sicher sogar nicht.
Das ist ja, ich finde, das ist ja auch die Kritik, weil man kann sich immerhin schon sagen, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen und dann kein Geld hergeben, ist halt ein Blödsinn. Also ganz hart gesagt.
Und es wurde halt dieser ganze Afrika-Europa-Gipfel. Huch, ich fange jetzt nicht an. Aber dabei wurde das ja immer und immer und immer und immer wieder gesagt. Aber diese Flüchtlinge, über die wir uns die ganze Zeit aufregen, sind bitte nicht aus dem südlichen oder Westafrika Unmengen. Ich meine, natürlich sind welche dabei, aber das ist jetzt nicht der primäre Auslöser der Flüchtlingswelle, ganz sicher nicht.
Okay, ich versuche ein Land für dich zu finden. Was ist mit Albanien? Man gehört noch zum Westbalkan ein bisschen.
Ja, genau.
Hat aber auch ein Meer. Wie schauen wir da aus?
Weißt du, das steht auf meiner Reiseliste noch ganz oben. Weil, nein, das habe ich auch komplett ausgelassen. Also ich habe mir schon einiges angeschaut in den vergangenen Jahren, aber zum Beispiel Westbalkan, Osteuropa, muss ich sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie
darf war ich da. Darf ich eine Reiseroute zusammenstellen?
Sofort.
Ich bin ein großer Bosnien-Fan.
Ja?
Ja, ich kann Stunden reden drüber.
Ja.
Und ich kenne den allerbesten Friseur auf der ganzen Welt.
Ja, das stimmt. Das kann ich
unterschreiben. In Sarajevo.
Oh ja.
Okay, habe ich am Anfang des Podcasts doch erwähnt, dass mein letztes großes Geschenk eine Reise war.
Ja.
Ich habe mich für Sarajevo entschieden.
Oh, cool. Wann warst du?
Ja, das ist eben noch nicht klar. Nein,
oh,
wir
ich
als,
habe eine ganz
als
lange
Runde, als Mädelsrunde wollen sehr wir das cool. machen. Und das ist natürlich bedarf terminlich so einigen organisatorischen Geschichten. Das heißt, es kann auch sein, dass es noch dauert, aber es wird passieren.
Worauf bist du stolz?
Mein Durchhaltevermögen, also sei es das, was ich jetzt hier schon ewig lang durchgesprochen habe, dass ich in Amerika geblieben bin, auch wenn ich es eigentlich nicht so toll finde. Weil es jetzt kann man jetzt hinterfragen, ob es wirklich notwendig ist, sich das Leben unnötig schwer zu machen. Aber ich glaube, es hat mir sehr viel gebracht, das zumindest mit 15 Mal durchzustehen und dann weiterhin auch zu sagen, ist alles nicht so schlimm und im schlimmsten Fall kannst du nach Hause und das dann doch nie gemacht zu haben. Ja, dann sind halt so kleine Projekte, aber die haben irgendwie mit mir und meinem Durchhaltevermögen zu tun. Ich weiß nicht, was das heißt, das muss ich für mich noch herausfinden. Aber das bin ich schon ganz stolz. Und also das Nichtrauchen, muss ich sagen, hätte ich auch nicht erwartet. Weil eigentlich war das so Surprise-Schritte, weil es ist nicht vorgenommen. Und meinen ersten Halbmarathon.
Okay, damit beantwortet sich irgendwie meine nächste Frage. Ich wollte nämlich fragen, würdest du dich als diszipliniert bezeichnen? Aber nachdem du einen Halbmarathon gelaufen bist, schätze ich schon.
Ich habe auch darüber wieder nachgedacht. Ich glaube, ja. Also nein, ich weiß, dass ich diszipliniert sein kann, wenn ich finde, dass es notwendig ist, dafür diszipliniert zu sein. Und diese Definition ist aber eine, die nur ich Dingen gebe. Das heißt, wenn sie mir wichtig sind, wie ein Halbmarathon oder furchtbar früh aufzustehen, um in der Früh noch trainieren zu gehen oder es ist wurscht, was es ist, oder aufzuhören zu rauchen oder auch 3 Monate nicht zu trinken, kann ich auch gar nicht mehr. Dann habe ich das gemacht, weil das macht man halt jetzt. Mhm. Und da bin ich dann auch beinhart, aber wenn ich zum Beispiel offensichtlich gibt es dann Dinge, wo ich schwächle oder wo ich die müssen, aber also ich glaube oder ich versuche das ja selbst zu verstehen, das liegt daran, dass ich es intrinsisch gar nicht als so wichtig erachte, aus welchem Grund auch immer.
Ja, das ist meine Frage gewesen.
Ja, das ist eben das, was ich noch so ein bisschen versuche herauszufinden, warum ich bei manchen Dingen beinhart sein kann und da geht nichts drüber und bei manchen überhaupt nicht. Ich meine, man kann sie auch nicht zu Tode drillen, ja, irgendwo brauchst du ein Outlet.
Ich finde es total toll, deine Offenheit finde ich wirklich bewundernswert, weil wir kennen uns alle nicht und ich könnte jetzt stundenlang zuhören. Weil es immer wahnsinnig spannend ist, was du zu sagen hast. Und das ist auch ich finde, das ist immer ein Persönlichkeitstrait zu sagen, ich bin so offen und gebe auch von mir.
Ja.
Das machen nicht viele. Also, chapeau.
Danke.
Ich habe jetzt in dem Themenblock die letzte Frage für dich.
Den Themenblock?
Ja.
Wir denken in Themen.
Ja. Ich meine, wir haben da noch viele Fragen. Also, ich habe jetzt die letzte Frage, die ich jetzt tatsächlich stelle.
Ja.
Nämlich, was bringt dich zum Lachen?
John Oliver. Ich liebe ihn. Aber Menschen, Situationen, also... Man kann auch selbst nur lustig sein, wenn man irgendwie jemanden hat, mit dem sich das hochschaukeln kann. Also ich kann das nicht festmachen. Ich bin einerseits, habe ich abgrundtief schwarzen Humor oder kann ich haben, kann aber auch sarkastisch sein. Ich kann auch über die blödesten Witze lachen. Also es gibt da für mich nicht ein Lachrezept, sondern...
Kannst du dich selber lachen?
Ja.
Würdest du sagen, dass du lustig bist?
Ja. Also nein, ja, würde ich auf jeden Fall zumindestens... Ich würde es natürlich nicht über mich selber sagen, aber ich habe schon so manche gehört, die gelacht haben, wenn ich was gesagt habe. Also ich glaube schon, ja. Aber es ist mir auch noch nie so aufgefallen in den letzten Monaten, Jahren eigentlich.
Wir sind am Ende angelangt, auch wenn wir, glaube ich, gefühlt noch 3 bis 5 Stunden weiterreden könnten.
Ja.
Sehr nett mit dir zu plaudern, würde ich sagen.
Danke, es war sehr nett mit euch zu plaudern.
Sehr spannend, wie gelernt. Gibt es noch irgendwas, was du uns und der versammelten Hörerschaft gerne sagen möchtest oder mitgeben möchtest?
Also euch auf jeden Fall, ich finde die Idee super, weil gesehen von den Nachrichten-Podcasts und Selbstentwicklungs- und Persönlichkeitsentwicklungs-Podcasts und den 5 Gurus, die sich gegenseitig interviewen, finde ich das Konzept total cool, einfach Menschen von nebenan zu interviewen, weil ich habe auch eben beim Hören eurer Podcasts so spannende Leute kennengelernt und ja, also das ist halt... Dieses Zwiegespräch-Thema, finde ich, das kannst du halt auf einer Party so nie abhandeln. Und deswegen mache ich das auch ganz gern, also in so einer kleinen Runde reden. Ja, der Zuhörerschaft hört weiter zu, verbreitet die Idee und den Podcast. Ich glaube, so als Satz, wenn es Angst macht, ist richtig gut.
Dann bleibt mir noch, mich zu bedanken fürs Kommen und fürs Ehrlichsein und Geschichten erzählen und uns über Entwicklungszusammenarbeit aufzuklären und so. Wirklich toll, wirklich spannend und erzähl die Geschichte viel mehr. Und ich habe die allerletzte Frage für dich.
Ja.
Und zwar, wie trinkst du jetzt deinen Kaffee?
Mittlerweile verlängert, ohne Zucker und ohne Milch.